Der Predigttext heute Morgen ist 1. Samuel, Kapitel 13, die Verse 1 bis 15. Das ist Gottes lebendiges Wort. Saul war ein Jahr König gewesen und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte, da erwählte sich Saul 3000 Mann aus Israel. Davon waren 2000 mit Saul in Michmas und auf dem Bergland von Bethel und 1000 mit Jonathan in Gibea Benjamin. Das übrige Volk aber ließ er gehen, jeden in sein Zelt. Und Jonathan schlug den Wachposten der Philister, der bei Geba war, und die Philister hörten es. Saul aber ließ im ganzen Land das Schofarhorn blasen und sagen, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat den Philisterposten geschlagen, auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht. Und das Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk, so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Beth-Aven. Und nun, als die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Und er wartete 7 Tage lang, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mensch nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Und das ist Gottes Wort. Ja, die Zeit der Erkältungen ist wieder angebrochen und ich glaube, wir merken das alle selber oder mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Es ist jedes Jahr dasselbe. Im Herbst geht es wieder los mit Erkältungen. Eines ist heuer unterschiedlich zu letztem Jahr, zumindest bei mir, nämlich, dass man sich dauernd fragen muss, bin ich jetzt Corona-positiv oder nicht? Der kleinste Husten macht, dass man sich ganz unwohl fühlt, sei es, ob man im Bus sitzt oder mit Leuten im selben Raum. Aber zum Glück gibt es ja einen Test, der mir genau sagt, ob ich Corona-positiv oder negativ bin. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch schon einen Test machen haben lassen. Soll nicht sehr viel Spaß machen, aber es ist jedenfalls gut zu wissen, oder? Ob ich positiv oder negativ bin. Das ist eine wichtige Information. Gut, dass es einen Test gibt, der mir sagt, wo ich wirklich stehe in dieser ganzen Sache. Gibt es so einen Test auch, was unsere geistliche Gesundheit betrifft? Einen geistlichen Test. Und die Antwort ist, ja, es gibt etliche Tests für uns, was unser geistliches Leben betrifft. Und diese Tests sind das Leben selbst. Situationen, Krisen, Leid, in denen Stephans geistliche Gesundheit ganz deutlich wird, gibt es zuhauf. Und deine sicher auch. Wir erleben ständig Tests in unserem Leben, als Christen. Wie geht's dir dabei? mit den Tests, die du hattest oder die du gerade hast? Wie schneidest du so ab derzeit in deiner Beziehung mit Gott, in den alltäglichen Tests, die dir so begegnen? Und vielleicht denkst du, Mensch Stefan, ich bin heute Morgen nicht hierher gekommen, um mir von dir eine 5 geben zu lassen, dafür, wie ich momentan mich selber beurteile. Aber darum geht es auch überhaupt nicht heute Morgen. Es geht heute Morgen nicht um Noten. Ja, die einzige Note, die du und ich jemals bekommen werden von Gott, ist eine römische 1. Jesus hat alle Tests für uns bestanden. Für dich und für mich. Es gibt für dich nur eine Note vor Gott. Bestanden. Positiver Abschluss. Ausgezeichneter Erfolg, der uns gewiss ist in Christus. Ist das nicht unglaublich entspannend? Du stehst in der Perfektion Jesu vor Gott, deinem Vater. Jeden Tag aufs Neue. Du kannst überhaupt nicht mehr durchfallen. Und das ist das Evangelium. Gleichzeitig können wir immer noch wachsen als Christen. Da ist Raum für Wachstum da. Wir können dazulernen. Und das ist, wozu die Tests unseres Lebens da sind. Nicht um zu zeigen, ob wir Gottes würdig sind. Das sind wir nicht. Und Jesus hat das für uns erledigt. Aber die Tests sind da, um uns wachsen zu lassen. Und selbst wenn wir mal schlecht abschneiden sollten, es gibt Chancen, etwas dazuzulernen in unserer Nachfolge Jesu. Und das ist, was wir heute Morgen miteinander tun wollen. Dazulernen. Aus einem Testergebnis, das nicht von uns stammt, sondern aus dem Testergebnis von König Saul. Einfach zur Erinnerung, Saul war frisch gebackener König gewesen. Gott hatte ihn zum König über sein Volk Israel gesetzt. Israel hatte sich einen König gewünscht in 1. Samuel 8. Aber dieser Wunsch war ja nicht ganz unumstritten, wenn ihr euch erinnert. Sie wünschten sich nämlich einen König, wie ihn die anderen Völker haben. Und Samuel, Gottes Prophet, der bestand darauf, dass ja nur Gott allein Israels König sein durfte. Er sagte, Gott ist euer König. Ihr braucht keinen dieser Kronleuchter, wie ihn die anderen Nationen haben. Und Gott gab zu Samuels Überraschung aber nach und sagte, Samuel, gib ihnen ihr König. Gib ihnen Saul. Und Saul wurde König, eingesetzt und auch bestätigt von Gott in Kapitel 9 bis 12. Und hier in Kapitel 13 beginnt Sauls Königsherrschaft mit einem Test für Saul, der zeigen sollte, ist Saul die richtige Art König für Gottes Volk? Oder mit anderen Worten, ist Saul ein Mann nach Gottes Herzen? Was würdest du über dich selber sagen heute Morgen? Bist du ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen? Und was bedeutet das eigentlich? Und wie sieht das aus? Beziehungsweise, wie sieht es nicht aus? Kapitel 13 zeigt uns heute, wie Saul in diesem Test versagt. Und es kann manchmal erleichternd wirken, wenn wir jemand anderen durchfallen sehen. Ja, das macht manchmal, dass wir uns besser fühlen. Aber es wäre dumm, nicht selber daraus zu lernen auch. Zu lernen für uns selbst. Also schauen wir uns heute Morgen Sauls Test an und was wir daraus lernen können. Und ich habe 3 Punkte für heute Morgen, die uns durch den Text führen. Das erste ist Sauls Test in Verse 1 bis 7. Punkt 2 ist Sauls Testantwort, Verse 8 bis 12. Und das dritte ist Sauls Testergebnis, Verse 13 bis 15, damit ihr folgen könnt. Und als erstes beginnen wir mit Sauls Test. Sauls erste Krise als König. Die Krise in den Versen 1 bis 7. Und hier haben wir im Wesentlichen ein verängstigtes Israel, das sich gegenüber einer Übermacht von Philistern stehen sieht. Konkret 3000 Mann aus Israel gegen 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk wie der Sand am Meer auf Seiten der Philister. Das sind nicht ganz leichte Testbedingungen, oder? Und die Philister waren dazu noch richtig, richtig angefressen auf Israel, weil Jonathan, Sauls Sohn, ihren Wachposten bei Geba geschlagen hatte. Und schau, Vers 4, ganz Israel hörte sagen, Israel hat sich bei den Philistern verhasst gemacht. Und dieses Wort verhasst heißt wörtlich stinkend. Mit anderen Worten, die Philister hatten die Nase gestrichen voll von Israel. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass Israel den Philistern praktisch entwaffnet gegenüberstand. Die Philister hatten nämlich das Waffenmonopol. Das lesen wir dann später im Kapitel 13. Nicht einen Schmied gab es in Israel, der hätte Waffen machen können. Das lesen wir in Vers 19. Und in Vers 22 heißt es, nur Saul und sein Sohn Jonathan waren bewaffnet. Keine Ahnung, was die anderen 2998 Männer trugen. Vielleicht Heugabeln oder Pfannen. Zahlenmäßig und waffenmäßig jedenfalls weit unterlegen. Und ihnen gegenüber eine angestunkene Philistermeute. Das sind soweit die Testbedingungen für Sauls neuen König über seinem Volk. Das alles schmeckt jedenfalls nach einem großen Desaster. Und das Volk Israel, Vers 4, wird zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen, zum Ort der Erneuerung. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Ort der Erneuerung. Einen Ort, wo du hingehst, wenn du dich neu ausrichten möchtest. Vielleicht in deiner Beziehung zu Gott. Vielleicht haben das auch Pärchen unter uns. Da gehen sie miteinander hin, um sich wieder zu besinnen. Ab ihrer Jugendliebe. Ja, so die Orte, die mit Bedeutung gefüllt sind. Die uns vielleicht auch ein bisschen Kraft geben, die uns erinnern an die Dinge, die uns tragfähig erscheinen. Gilgal war solch ein Ort. Gilgal war ein Ort der Erneuerung. Es war der Ort, an dem Josua damals 12 Steine aufrichten ließ. 12 Steine, die daran erinnerten, wie Gott sein Volk sicher aus Ägypten durch die Wüste über den Jordan ins verheißene Land gebracht hat. Gilgal war der Ort, an dem die neue Generation Israels nach der Wüstenwanderung ihren Bund mit Jahwe erneuerte und das Passa erstmals auf dem Boden des verheißenen Landes gefeiert hat. Gilgal war der Ort, von dem aus Josua alle Schlachten erfolgreich geplant und durchgeführt hat. Gilgal stand als Symbol für Gottes, für Jahwes Errettung und Verheißung an sein Volk, dass das verheißene Land Kanaan ihnen gehören sollte und nicht den Philistern. Gilgal war ein besonderer Ort. Kein Wunder, dass Saul und das Volk sich jetzt dort einfanden, während die Philister ihre scheinbar endlosen Streitkräfte mobilisierten. Aber statt Erneuerung im Glauben zu erfahren, inspiriert zu werden durch all das, was Gott Jahwe schon getan hat, in und um Gilgal, da wird das Desaster jetzt noch größer. Schau, Vers 6 und 7. Da steht, als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen, Dickichten, Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war in Gilgal und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Hier ist also Saul, König über Israel, mit zahlenmäßig und waffenmäßig überlegenen Philistern, die richtig sauer sind, und einem Volk, das sich in Höhlen verkriecht, beziehungsweise den Jordan überquert, als würden sie zurück nach Ägypten wollen. Und der Rest, der noch den Mumm hatte, bei Saul zu bleiben, der war komplett verzagt. Was tust du jetzt als König über solch ein Volk? Was tust du jetzt als König in so einer aussichtslosen Situation? Ich denke, es gibt nur mehr eine Sache zu tun hier, oder? Du wartest auf Jahwe, deinen Gott. Du siehst dir diese 12 Steine an am Ufer des Jordans. Vielleicht legst du deine Hände drauf und schließt die Augen und rufst nach Gott Jahwe, dem Allmächtigen. Was sonst willst du tun, als Gott anzurufen? in deiner Krise und zu warten. Das ist alles, was es gebraucht hätte, und Saul wusste das. Saul hatte nämlich zwei Verheißungen bekommen, als er König wurde. Zwei Verheißungen durch den Propheten Samuel. Und die erste Verheißung, wenn ihr nachschlagen wollt, ist in 1. Samuel 9, Vers 16. Dort lässt Gott Samuel wissen, 1. Samuel 9, Vers 16, da sagt Gott zu Samuel, den, also Saul, sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Saul hatte die Zusage bekommen durch Samuel, dass Gott ihn gegen die Philister gebrauchen werde. Das war Gottes Verheißung Nummer 1 an Saul gewesen. Verheißung Nummer 2. Die zweite Zusage war, dass Saul einfach nur warten müsse auf Gott Yahweh in Gilgal. Er würde ihm dort durch Samuel begegnen und leiten. Und das steht in 1. Samuel 10, Vers 8. Das ist die zweite Verheißung. 1. Samuel 10, Vers 8. Da lässt Samuel, von Gott inspiriert, Saul ausrichten: Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen. Siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Warte, Saul. Warte. Gott wird kommen. Und zwar in der Form Samuels, der Brand- und Friedensopfer vor Gott darbringen sollte, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Warte. Alles, was Saul hätte tun müssen, war auf Gott zu warten in Gilgal, diesem Ort der Erneuerung. Vielleicht seine Hände auf die 12 Steine legen und die Verheißung sich vor Augen führen und sagen: Ich warte auf dich, mein Herr und mein Gott, Yahweh. Und sieh, das war der eigentliche Test gewesen für Saul. Aber Saul versagte. Und das sehen wir jetzt in seiner Testantwort. Wir sehen, wie Saul abschneidet, hier in den Versen 8 bis 12. Das ist der zweite Punkt. Und ich lese die Verse 8 bis 10. Da heißt es: Und er, Saul, wartete 7 Tage lang, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul: Bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, einen Test zu verhauen. Und ihr wahrscheinlich auch, das nehme ich jetzt einfach mal an. Bei mir hat es so richtig in der HTL ist es losgegangen. Und man gewöhnt sich vielleicht mal dran, mit der Zeit einen Test zu verhauen. Das ist keine Empfehlung, das ist mehr eine Beobachtung. Aber es gibt eine Sache, die doch kaum wegzustecken ist, oder? Wenn man einen Test verhaut. Es gibt eine Sache, die ist kaum wegzustecken. Und zwar, das ist der Test, den du zurückbekommst und du feststellst, dass du um einen halben Punkt den Vierer verpasst hast. Das ist kaum auszuhalten, oder? Ein halber Punkt. Komm schon, Mann. Dann hätte man echt schenken können, oder? Und wir kennen alle diese innere Schlussfolgerung, oder? Wegen einem halben Punkt. Den halben Punkt hätte mir der Lehrer oder der Prof jetzt wohl schenken können. Und ich erinnere mich an lebendige Diskussionen mit unseren Lehrern um halbe Punkte und so weiter. Und es scheint ja alles so, als läge das Problem beim Lehrer in dem Moment, oder? Das Problem ist ja der Lehrer, nicht die. Statt dass wir uns der eigentlichen Tatsache und Realität stellen: Steff, du hast einfach zu wenig gelernt. Du kannst es einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Und so beschuldigen wir lieber den Tester, als die Wahrheit anzunehmen, dass es einfach nicht reicht. Und dasselbe kann uns hier ganz leicht mit Saul passieren. Da dass wir zum Tester sagen, komm schon, halber Punkt. Aber übersehen, dass das Problem nicht beim Tester liegt, sondern bei dem, der getestet wird. Sauls Test war zu warten und er wartete ja auch, oder? 7 Tage lang. Weißt du, wie lange sie bedeckt sind? Er wartete 7 Tage lang und da heißt es, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Er wartete bis zum 7. Tag, oder? Und lasst uns echt nicht vergessen, die schwierigen Testbedingungen. Ja, es stimmt schon. Okay, es stimmt schon. Der 7. Tag war noch nicht ganz um. Er hätte in dem Fall vielleicht noch einen Moment länger warten sollen. Aber das könnte man Saul doch echt nachsehen, oder? Nur einen halben Punkt. Aber wir müssen erkennen, also ich habe echt Sympathie für Saul in dem Moment, aber wir müssen erkennen, dass es hier nicht darum geht, es geht hier nicht darum, wie nachsichtig Gott sein kann oder wie streng Gott sein kann. Das ist nicht der Punkt hier. Es ist leicht, den Lehrer zu verurteilen. Aber worum es hier geht, ist, ob Saul ein Mann nach Gottes Herzen ist. Das ist der Test. Es geht darum, ob Saul ein Mann nach Gottes Herzen ist oder nicht. Es geht darum, was Saul gelernt hat oder nicht. Und oberflächlich betrachtet scheint es vielleicht eine Kleinigkeit. Okay, Saul hätte vielleicht 3 Stunden mehr warten sollen. Aber genauer betrachtet zeigt es uns, woran es wirklich fehlt in Sauls Herz. Und das ist, warum der Autor uns jetzt in den Versen 11 und 12 unter die Oberfläche blicken lässt, in das Herz Sauls hinein. Und was Saul sieht, Vers 11, und was Saul spricht, Vers 12. Und wir werden verstehen, warum Saul diesen Test nicht bestehen konnte. Und warum das Problem nicht die 3 Stunden sind, die er hätte länger warten sollen, der halbe Punkt, sondern dass Saul selbst das Problem ist. Ich lese Verse 11 bis 12. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten, da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel fragt, Saul, was hast du getan? Und Sauls Antwort offenbart 2 Dinge. Nämlich erstens, wie Saul selbst die Situation gesehen hat in Vers 11 und was er daraus gemacht hat in Vers 12. Und diese beiden Dinge schauen wir uns jetzt ganz genau an. Vers 11, wie Saul die Situation gesehen hat. Schau Vers 11. Saul antwortet, als ich sah. Und was er sah, war hauptsächlich die anderen. Vers 11, das Volk verließ mich und zerstreute sich, sagt Saul. Und du, Samuel, und das Du ist betont im Hebräischen, du kamst nicht zur bestimmten Zeit, sagt Saul, obwohl das ja gar nicht stimmte. Samuel kam noch am 7. Tag. Und die Philister, sagt Saul, waren schon bei Michmas versammelt. Mit anderen Worten, das Volk, du, Samuel, und die Philister, ihr alle seid das Problem. Ihr alle. Die anderen sind das Problem. Der Lehrer ist das Problem, nicht die. Und das kennen wir sehr gut, dieses Phänomen, oder? Das haben wir schon irgendwo mal gesehen, dieses Phänomen. Ach ja, ganz am Anfang. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist das Problem. Die Schlange, die war das Problem. Die anderen sind schuld. Und so sagt Saul das nicht explizit hier. Es ist alles sehr, wie soll ich sagen, unscheinbar. Aber es ist der Blick auf die anderen, der ihn daran hindert, den Blick auf sich selbst zu richten. Wie geht's mir jetzt, wo der Samuel nicht daherkommt? Wie geht's mir jetzt, wo ich Angst vor der Philister habe? Wie geht's mir, wo ich so enttäuscht bin für dein Volk, das davor rennt? Wie geht's mir? Die anderen sind schuld, dass ich so gut wie alleine dastehe. Die anderen sind schuld, dass ich so wütend auf sie bin. Die anderen sind schuld, dass ich so unter Stress stehe. Das kennen wir alles, gell? Solche Gedanken. Wir kennen die Dynamik. Saul sah, was die anderen alle gemacht haben. Und ja, Saul kann nichts ändern daran. Saul konnte nichts an seinem Volk ändern. Saul konnte nichts an Samuel ändern. Saul konnte nichts an den Philistern ändern. Das liegt nicht in Sauls Hand. Das stimmt. Aber was er daraus macht, das liegt sehr wohl in seiner Hand. Anstatt auf die anderen zu blicken, was sie alles getan oder nicht getan haben, hätte Saul ehrlich auf sein eigenes Herz blicken können und es vor Gott ausbreiten. Saul hätte sagen können: Ich bekenne, Herr, dass ich Angst habe, weil das Volk mich komplett allein lässt. Ich bekenne, dass ich enttäuscht bin von dem Volk. Und ich bekenne, dass ich innerlich echt einen Groll hege gegen Samuel, der einfach nicht auftaucht. Ich bekenne, dass ich wirklich gestresst bin, weil die Philister so viel stärker sind als ich und schon parat stand. Und so bitte dich, Herr, dass du dein Volk wieder vereinst, das so zerstreut ist, und dass du es zurückführst zu mir. Bitte lass Samuel endlich kommen. Und bitte halt du die Philister in Schach, vor denen ich mich so fürcht. Herr, du hast durch Samuel gesehen, dass du mich brauchen willst, um dein Volk aus der Hand der Philister zum Befreier. Weil du das Rufen deines Volkes gehört hast. Das hast du gesehen, Gott. Und du hast gesehen, dass du durch Samuel zu mir redest in Gilgal, was ich tun soll. Du hast es gesehen, Herr. Und drum warte. Ich warte auf dich, Herr. Auf deinen Handler. Auf dein Wort, auf dein Prophet. Ich warte auf dein Wort. Und danke für die 12 Stürer, die mir jetzt eine Erinnerung sind an das, dass du treu bist. Wie du es in Gilgal und immer schon bewiesen hast. Amen. Saul sah, was die anderen alle gemacht haben. Und ja, daran konnte Saul nichts ändern. Aber was Saul daraus macht, liegt ganz in seiner Hand. Er hätte Bewahrt praktizieren können. Bekenne, erbitte, vertraue, agiere, danke. Er hätte sich auf Gottes Verheißungen werfen können. Das hätte er daraus machen können. Aber Saul tut genau das Gegenteil. Und das sehen wir jetzt in Vers 12. Was Saul daraus macht, das heißt hier nämlich, da sprach ich. Das ist, was Saul daraus gemacht hat. Und oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als hätte Saul eh einfach Gott um Hilfe gebeten, oder? Ich meine, da steht, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer da. Tut Saul nicht eh das Richtige? Sich unter Gottes Schutz stellen wollen? Sein Angesicht suchen? Oberflächlich sieht's so aus, oder? Aber Saul tut das Gegenteil, wenn man ganz genau hinschaut. Saul wird hier praktisch zum Wahrsager und Gottesbeschwörer. Schau mal Vers 12. Was tut Saul hier? Saul sprach, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Was tut Saul hier? Er sagt sich selbst voraus, was passieren wird. Aber Saul kann nicht wissen, was passieren wird. Weil Saul ist nicht Gott. Saul denkt, er sieht genau, was als nächstes passiert. Und was Saul hier praktisch macht, ist Wahrsagerei zu betreiben. Ja, er geht nicht zum Wahrsager. Das macht er erst später in Kapitel 28. Aber hier beginnt es. Beginnen tut es hier. Er wahrsagt sich selbst, was passieren wird, hier in Vers 12, und macht das zur Basis seines Agierens. Das ist, was Saul tut. Statt auf Gott zu vertrauen. Wo habe ich es? Das V? Statt das zu tun, tut er einfach nur das. Er wahrsagt sich selbst, was passieren wird, und macht das zur Basis seines Handelns. Das Zweite ist, dass Saul darum jetzt auch Gott beschwört. Als könne man Gott einfach herbeirufen wie ein Flaschengeist. In der zweiten Hälfte von Vers 12. Er sagt, ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten, da wagte ich's und brachte das Brandopfer. Da, mit anderen Worten, ich sah, was passieren würde, und ich beschloss, mir Gott selbst herbeizurufen. Das ist, was der Saul gemacht hat. Wahrsagerei und Gottesbeschwörung. Und ich glaube nicht, dass der Saul hier plötzlich beschlossen hat, zum Wahrsager und Geisterbeschwörer zu werden oder so. Ich glaube nicht, dass der Saul sich das alles im Kopf so zusammen ausgedacht hat, in aller Bosheit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was hier sichtbar wird, ist Sauls Herz. Unser Herz, wenn es getestet wird in Krisenzeiten. Ich meine, wie schnell kann es uns passieren, dass ich mir ausmale, dass ich mir selber wahrsage, was jetzt alles passieren könnte oder würde oder wird? Ist dir das auch schon mal passiert? Du bist in schwierigen Zeiten und du denkst darüber nach, was jetzt nicht alles Schlimmes passieren könnte oder wird. Und machst das zur Basis deines Handelns. Ist dir das schon mal passiert? Mir ist das schon mal passiert. Statt auf Gott zu schauen. Wie schnell mache ich aus dem Vertrauen ein Vorhersehen? Oder? Das geht ganz leicht. Ich mache aus dem Vertrauen ein Vorhersehen. Ohne auf Gottes Verheißungen zu bauen. Und das passiert ganz leicht, ganz schnell. Das tut man nicht, indem man sich denkt, so, jetzt werde ich Wahrsager. Das kommt aus unserem Herzen. Und wie schnell kann es auch passieren, dass ich mir Gottes Segen herbeibeschwören will irgendwie? Das kann uns auch passieren, oder? Durch mein Handeln. Manchmal durch fromme Dinge, die Gott dazu veranlassen sollen, mir zu geben oder zu tun, was ich will. Manchmal versuchen wir, Gott so zu bewegen, zu beschwören. Und wir würden das auch nicht so formulieren, aber das ist, was wir tun. Und manchmal können wir auch Gott ganz bewusst unter Zugzwang bringen durch Ungehorsam. Manchmal tun wir auch das. Ich verbleibe im Ungehorsam und teste Gott, ob er trotzdem treu ist. Manchmal testen wir Gott durch unseren Ungehorsam, wie Saul es getan hat. Und vielleicht denkst du jetzt, wir sollten mit Saul nicht so streng sein oder mit uns selbst, aber das Buch Samuel, das ist da ganz, ganz deutlich, in dem was hier abgeht. Und darum fällt das Testergebnis, Punkt 3, auch so eindeutig aus für Saul. Testergebnis in Verse 13 bis 15. Samuel kündigt an, dass Sauls Königtum keinen Bestand haben wird, und trotzdem verharrt Saul in seiner Art, die Dinge zu handhaben und Gott zu handhaben. Und in Kapitel 15, da wiederholt sich Sauls Ungehorsam auf sehr, sehr ähnliche Weise. Saul hat überhaupt nicht dazugelernt. Und in seiner letzten Begegnung mit Samuel sagt Samuel dem Saul Folgendes. Kapitel 15, blättert mal nach Kapitel 15 zu Vers 22. Das sind die Schlussworte Samuels an Saul. Und wenn du die liest, dann zieht es dir eine Gänsehaut auf. Kapitel 15, Vers 22. Da sagt Samuel zu Saul, hat der Herr dasselbe, er hat erneut denselben Fehler begangen, mehr oder weniger. Und Samuel sagt zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam, jetzt kommt's, Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Warum? Weil Saul kein Mann nach Gottes Herzen ist. Wie wird man ein Mann und eine Frau nach Gottes Herzen? Nun, Saul, beziehungsweise Gott hat Saul zwar verworfen als König, aber Gott hat nicht seine guten Pläne verworfen für sein Volk oder für dich oder für mich. Gott kündigt durch Samuel einen neuen König an in unserem Kapitel in Vers 14. Samuel 3, Vers 14. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Ein Mann nach seinem Herzen. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben und auch nicht seinen König. Er stellt einen König, der nach Gottes Herzen dienen wird und regieren wird. Und wir wissen, dass in erster Instanz David dieser König ist. Und wir sehen auch ganz einen deutlichen Unterschied zwischen David und Saul. Nicht indem, dass David weniger gesündigt hat als Saul, das hat er nicht. Das wissen wir auch. Aber welchen Unterschied hat es gemacht? Das war der Unterschied. David hat seinem Gott vertraut. Er hat nicht Wahrsagerei betrieben. Er hat nicht Gott herbeibeschworen, sondern er hat sich Gott hingegeben. Und dieser David ist nicht nur ein Vorbild darin, sondern er ist vielmehr noch eine Vorschau auf jenen König, der da wirklich kommen sollte, um uns ein neues Herz zu geben, um uns zu Männern und Frauen nach Gottes Herzen zu machen. Und das ist die gute Nachricht. Wie immer dein Testergebnis heute Morgen ausgesehen hat, im Lichte von Gottes Wort, Jesus macht dich zu dem, was du sein sollst. Und David wusste das schon, dass Gott das tun kann. Im Psalm 51, Vers 12 sagt David, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, ist ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, welches du, Gott, nicht verachten wirst. Alles, was du heute Morgen brauchst, um ein Mann nach Gottes Herzen zu sein, alles, was du heute Morgen brauchst, um eine Frau nach Gottes Herzen zu sein, ist ein zerbrochenes Herz. Mehr brauchst du nicht. Lasst uns Bewahrt praktizieren. Lasst uns bekennen, womit wir uns schwer tun. Lasst uns erbitten, Gott möge uns helfen, ein neues Herz geben, die Situation verändern. Lasst uns vertrauen auf das, was Gott uns zugesagt hat. Und lasst uns agieren im Glauben. Und manchmal ist das Agieren ein Warten. Und ich weiß, manchmal sind die Umstände weniger schlimm als das Warten selbst. Aber es lohnt sich, auf Gott zu warten. Und danken wir Gott, dass er uns Jesus Christus seinen Sohn gegeben hat, um uns zu Frauen und Männern nach Gottes Wohlgefallen zu machen. Amen.